SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Alina Brauner Mikrofon. Schönen guten Morgen an diesem Freitag, den 19. März. Na, wie geht's? Ja, echt viel Stress gerade. Solche Antworten hört man dauernd, gerade jetzt in der Corona-Krise, in der es den meisten von uns nicht wirklich gut geht und wir uns oft sehr gestresst fühlen. Was aber, wenn dieser Stress chronisch wird? Was macht das in unserem Körper und wie lässt sich dagegen steuern? Das bespreche ich ausführlich mit einem Experten in etwa 10 Minuten. Jetzt aber erstmal zum Wichtigsten aus der Nacht und von heute Morgen. Die Maskenaffäre zieht da weitere Kreise. Ein weiterer Bundestagsabgeordneter der Union legte sein Mandat nieder. Der oberbayerische CSU-Politiker Zech hat sich an den Ethikausschuss gewandt, um mögliche Interessenkonflikte bei einem Geschäft aus dem Jahr 2016 zu prüfen. Berlin-Korrespondentin Birgit Schmeitzner mit den Einzelheiten.
Es sind Nebentätigkeiten aus dem Jahr 2016, die dem oberbayerischen CSU-Politiker jetzt auf die Füße fallen. Tobias Zech, als Nachrücker im vergangenen Jahr in den Bundestag eingezogen, legt Mandat und Parteiämter nieder. Laut CSU-Generalsekretär Blume hat sich Zech an den Ethikausschuss der Partei gewandt, und zwar mit der Bitte, Interessenkollisionen zu prüfen. Diese Prüfung laufe. Dass Zech vorab, unabhängig von einem Ergebnis, Konsequenzen für sich zieht, so heißt es in der CSU weiter, sei folgerichtig, weil er damit Schaden von der Partei abwende. Bei der Bundestagswahl im Herbst wollte Zech aber ohnehin nicht mehr antreten. Es geht offenbar um den Vorwurf, der CSU-Politiker habe während seiner ersten Legislatur als Bundestagsabgeordneter über seine eigene Firma, eine mazedonische Partei, strategisch beraten.
Natürlich beschäftigt uns heute auch die Corona-Krise weiter. Da ist die 7-Tage-Inzidenz deutlich angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie heute Morgen bundesweit bei 95,6. Sie lag bei 90 am Donnerstag, am Mittwoch noch bei 86,2. Außerdem meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 17.482 Corona-Neuinfektionen. Das sind etwa 5.000 mehr als vor einer Woche. Die Zahlen steigen also rasant. Helfen würde da natürlich schnelles Impfen. In Deutschland kann ab heute wieder mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat ihn gestern für sicher erklärt. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte am Abend das Aussetzen der Impfungen nochmal als Vorsichtsmaßnahme verteidigt und betont, dass Bürger darauf vertrauen könnten, dass sie transparent informiert werden.
Uns bestätigt die Analyse der EMA in unserem Vorgehen. Es war richtig, die Impfung mit AstraZeneca vorsorglich auszusetzen, bis die auffällige Häufung der Fälle dieser sehr seltenen Thrombosenart analysiert worden ist. Ärztinnen und Ärzte ohne diese Information weiterimpfen zu lassen, wäre aus unserer Sicht schwer zu verantworten gewesen. Denn die impfenden Ärztinnen und Ärzte müssen Bescheid wissen und Bescheid wissen können über mögliche Nebenwirkungen und Risiken.
So Bundesgesundheitsminister Spahn. Und um das Thema Impfen wird es in ein paar Minuten nochmal in diesem Infodate gehen, wenn wir auf den heutigen Impfgipfel blicken. Während es in Deutschland eher langsam vorangeht mit dem Impfen, sind die Amerikaner deutlich schneller unterwegs. Seit dem Amtsantritt der neuen Regierung vor knapp 2 Monaten sind in den USA fast 100 Millionen Corona-Impfungen verabreicht worden. Diese Marke werde am Freitag, also heute Nachmittag, überschritten, sagte US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Biden hatte bei seiner Vereidigung am 20. Januar versprochen, dass es in seinen ersten 100 Tagen im Amt mindestens 100 Millionen Impfungen geben sollte. Das Ziel werde nun schon nach 58 Tagen erreicht, sagte er. Neben Corona gibt es aber auch andere Themen, die auf der internationalen Bühne diskutiert wurden. Das erste Treffen von US-Außenminister Blinken und seinem chinesischen Amtskollegen Jie Xi hat direkt mit gegenseitigen Vorwürfen begonnen. Das berichteten mitreisende Journalisten von der Begegnung. US-Washington-Korrespondentin Karin Brandt mit den Einzelheiten.
Blinken etwa steuerte ohne Umschweife die Themen an, die den USA und ihren Verbündeten am chinesischen Verhalten große Sorgen bereiten. Die Menschenrechte der Uiguren in Xinjiang und der Menschen in Hongkong, Chinas Umgang mit Taiwan, Cyberattacken auf die USA und der ökonomische Druck auf die Verbündeten.
Each of these actions threaten the rules-based order. That maintains global stability.
Jede dieser Handlungen bedrohe die regelbasierte Ordnung, die die Stabilität der Welt sichere, sagte Blinken. Deshalb seien das keine bloßen inneren Angelegenheiten und deshalb fühlten sich die USA verpflichtet, diese Themen hier anzusprechen.
That's why they're not merely internal matters. and why we feel an obligation to raise these issues here today.
Das sah sein chinesisches Gegenüber ganz anders. Die USA seien keinesfalls die Repräsentanten der öffentlichen Meinung, konterte Yang Jieqi. Überhaupt müssten, so übersetzte es seine Dolmetscherin, die USA ihre Probleme in Sachen Menschenrechte lösen.
They did not just emerge.
Sie sind nicht erst in den vergangenen 4 Jahren hochgekommen. Black Lives Matter ist nicht gerade erst aufgetaucht.
It did not come up only recently.
So ging es, wie die Fernsehbilder zeigten, hin und her, bis sich die Türen für die Journalisten schlossen.
Und wir kommen noch zum Fußball. Am späten Abend hat Hansa Rostock von der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern die Erlaubnis bekommen, das Heimspiel morgen vor Fans auszutragen. Für Gesundheitsminister Harry Glawe ist das ein Pilotprojekt. Die Erfahrungen sollen dem DVB und allen anderen Beteiligten dienen, wenn sie irgendwann die Stadien wieder öffnen. Das gehe aber nur bei einem Inzidenzwert unter 35. In Rostock ist das der Fall. Wie die Bedingungen morgen aussehen, weiß unser Sportreporter Jan Dittjogeit.
Insgesamt dürfen 777 Zuschauer ins Ostseestadion, verteilt auf 3 unterschiedliche Sektoren. Die Karten sind nicht frei verkäuflich. Rein kommen nur Dauerkarteninhaber mit Wohnsitz in Rostock, die allesamt vom Verein auch schon kontaktiert worden sind. Und ganz wichtig, alle Besucher werden vorher getestet. Entweder unmittelbar vor dem Stadion oder am Spieltag selbst in einem der Hansa-Fanshops in Rostock. Diese Möglichkeit besteht zumindest für eine der 3 Besuchergruppen. Außerdem herrscht im Stadionbereich Masken- und Abstandspflicht. Die Regeln sind also insgesamt deutlich schärfer als etwa noch im vergangenen Herbst, als ja auch schon unter Pandemiebedingungen Fans im Ostseestadion gewesen sind. Da waren es noch knapp 8.000. Jetzt werden es erst einmal knapp 800 sein.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wird es sehr windig, vor allem in Baden-Württemberg können Schnee und Schneeregenschauer runterkommen. In Rheinland-Pfalz dagegen häufiger trocken, da kann sich auch mal die Sonne zeigen. Die Temperaturen bei maximal 0 bis 8 Grad. Morgen dann oft trocken, aber sehr kalt. Am Sonntag zeitweise Schnee und Regen.
SWR aktuell. Service.
Wir leben in einer Pandemie ohne absehbares Ende. Es gibt weniger soziale Kontakte, oft weniger Bewegung, bei einigen finanzielle Probleme. Das alles sorgt natürlich für Stress. Und der ist nicht nur lästig. Chronischer Stress kann auch krank machen. Was sich dagegen tun lässt und was alles im Körper passiert bei zu viel Stress, habe ich mit dem Arzt und Journalisten Lothar Zimmermann besprochen. Stress kann ja alles Mögliche im Körper verursachen. Studien zeigen da zum Beispiel, dass das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte ähnlich erhöht sei wie beim Rauchen. Wie kommt es, dass Stress Auswirkungen auf die Blutgefäße hat?
Ja, wenn wir uns einfach mal zurückdenken in der Evolution und uns vorstellen, wir wären ein Steinzeitmensch und wir begegnen einem Mammut, dann geraten wir da natürlich unter Stress, weil wir entweder fliehen müssen oder weil wir den Mammut erjagen wollen. Aber es ist eine Situation, in der sich im Körper die Blutgefäße kontrahieren und der Blutdruck ansteigt, damit wir leistungsfähig sind. Und natürlich werden im Körper dann Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet und das macht mit unserem Körper etwas. Wenn wir kurzfristig Stress haben, dann hilft es uns, eine bestimmte Aufgabe oder eine Situation zu bewältigen. Wenn das aber dauerhaft ist, dann kann man sich vorstellen, dass wenn so etwas im Körper passiert, dass es dem Körper letztendlich nicht gut tut.
Dann schauen wir mal auf den dauerhaften, auf den chronischen Stress. Führt der denn auch zu chronischen Entzündungen im Körper?
Ja, in der Tat. Die Gefäße im Körper entzünden dann. Und es ist so, dass wenn Gefäße entzünden, dann werden die zum einen starrer und dann können die auch leichter einreißen. Wenn ein Gefäß einreißt, dann kann es beispielsweise am Herzen zu einem Herzinfarkt kommen oder im Gehirn zu einem Schlaganfall. Letztendlich kann das aber im ganzen Körper passieren, dass Schäden auftreten. Also Stress ist etwas, was uns wirklich stärker belastet, als wir denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns den Stress erstmal bewusst machen und dann auch abbauen.
Und was könnte da ein Weg sein? Also man kann wirklich chronischen Stress wahrscheinlich nicht mit Meditieren sofort von einem Tag auf den anderen abbauen. Was kann man wirklich tun gegen so einen chronischen Zustand im Körper?
Von einem Tag auf den anderen ist es natürlich sehr schwer, sowas abzubauen. Mhm. Aber meditieren kann eine Möglichkeit sein, autogenes Training, Yoga, da muss selber jeder herausfinden, was tut mir gut, mit was kann ich besser umgehen. Und es gibt beispielsweise auch eine Entspannungsübung von Jakobson, die geht einfach alle Muskelgruppen durch. Wenn ich beispielsweise jetzt die Hand, die Faust balle und mir die mal 5 bis 10 Sekunden wirklich kräftig balle und alle Muskeln anspanne und dann 30 bis 45 Sekunden entspanne, die Faust öffne und einfach mir bewusst mache, was für eine Spannung in der Haut und im Muskel war. Und ich gehe dann den Körper durch, beispielsweise an das Auge und ich kneife da mal kräftig zu. Dann kann ich diese Spannung im Körper mir bewusst machen und dann auch mal wieder ein bisschen loslassen. Da kann auch Atemtraining helfen.
Und kann man da auch Medikamente nutzen, die einem bei dieser Entspannung vielleicht schneller helfen?
Also Medikamente gehören natürlich in die Hand des Arztes. Und es gibt Medikamente, die zur Entspannung führen, die Ängste nehmen. Die können aber auch abhängig machen. Und deswegen sollten die nur kurzfristig eingesetzt werden. Wenn ich selbst mit Baldrian mal so einen Versuch mache, da schade ich mir nicht damit. Wenn es mir hilft, ist es gut, dann kann ich auch entspannen. Vorsicht ist jetzt schon mehr geboten, wenn ich Johanniskraut einsetze, weil da wissen wir, dass Johanniskraut mit anderen Medikamenten Wechselwirkungen haben kann. Also selbst wenn ich da etwas einnehmen sollte, was nicht verschreibungspflichtig ist, sollte ich das unbedingt mit dem Arzt besprechen. Generell ist aber es so, man sollte versuchen, erstmal, bevor man auf Medikamente zurückgreift, alles andere ausprobieren, ob das einem nicht helfen kann.
Der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann war das.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Da wird es heute vor allem um das Thema Corona-Impfungen gehen. Heute Nachmittag treffen sich Bund und Länder zum Impfgipfel. Wie schon gehört, wird das Thema AstraZeneca eine große Rolle spielen. Da hatte Spanien verkündet, dass damit ab heute wieder geimpft werden darf. Aber in Sachen Impfstrategie werden auch noch andere Punkte diskutiert, berichtet Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann.
Beim Impfgipfel von Bund und Ländern geht es auch darum, wie und ab wann die Hausärzte in die Impfkampagne einbezogen werden können. Nach einer routinemäßigen Ministerpräsidentenkonferenz gestern hatten sich die Regierungschefs von Bayern und Berlin, Söder und Müller, dafür ausgesprochen, auch den russischen Impfstoff Sputnik V bald zuzulassen. Insgesamt müsse es ein Plus an Flexibilität und ein Minus an Bürokratie beim Impfen geben, so Söder.
Auf jeden Fall gibt es heute mehr Impfmöglichkeiten, da AstraZeneca ja wieder verimpft werden darf. In Baden-Württemberg soll es heute direkt mit den AstraZeneca-Impfungen weitergehen, berichtet Felice Kückrekoll.
Alle, die ab heute einen Impftermin haben und auch eine ärztliche Bescheinigung darüber, dass sie vorrangig geimpft werden sollen, können zu ihrem Impftermin erscheinen mit diesen Unterlagen. Es ist auch keine Bevölkerungsgruppe von der Impfung ausgenommen. Also im Gespräch waren ja Frauen in einem bestimmten Alter. Nein, AstraZeneca ist für alle Impfgruppen frei. Nur wird es künftig einen Warnhinweis geben, dass eben in sehr seltenen Fällen Blutgerinnungsstörungen in den Hirnvenen auftreten können. Das Sozialministerium in Baden-Württemberg erhofft sich von dieser Freigabe, dass die Impfungen wieder Fahrt aufnehmen können im Land. Allerdings ist die Terminvergabe vorerst noch gestoppt. Man wolle die Warteliste der bestehenden bzw. Anfang der Woche abgesagten Impftermine erstmal noch abarbeiten. Und genau daran arbeite man eben jetzt mit Hochdruck, sagte Sozialminister Lucher.
Und in Baden-Württemberg wird heute der wohl bekannteste Impfling mit AstraZeneca, Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen, sein. Seine Impfung soll auch eine Art Werbung für den ja eher unbeliebten Impfstoff von AstraZeneca sein. Der erste Impfstoff, der in Deutschland zugelassen wurde und der bisher noch für keine Skandale und Diskussion sorgte, ist der von BioNTech. Die beiden BioNTech-Chefs werden dafür heute Vormittag ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. Birgit Schmeitzner mit den Einzelheiten.
Bundespräsident Steinmeier zeichnet Özlem Türeci und Uğur Sahin für deren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie aus. Konkret dafür, dass die Gründer des Mainzer Unternehmens BioNTech innerhalb kürzester Zeit einen Impfstoff entwickelt haben. Dazu passt der Name, den Sahin dem Projekt gegeben hatte, Lightspeed, also Lichtgeschwindigkeit. Am 24. Januar 2020 fiel demnach die Entscheidung, die vor allem auf Krebs ausgelegte Forschung umzustellen. 3 Monate später erteilte das Paul-Ehrlich-Institut die Genehmigung, einen ersten Wirkstoff klinisch zu testen. Laut Bundespräsidialamt hat sich das, so wörtlich, herausragende Forscherpaar unermüdlich eingesetzt. Es verbinde medizinische Grundlagenforschung mit dem praktischen Nutzen. Dafür bekommen Türeci und Sahin jetzt das große Verdienstkreuz mit Stern verliehen.
und wir bleiben in Berlin. Dort stellen die Grünen heute ihr Programm für die Bundestagswahl vor. Claudia Plass mit den inhaltlichen Schwerpunkten.
Mit Vorschlägen unter anderem für digitale Behördengänge starten die Grünen in den Bundestagswahlkampf. Sie wollen sich beispielsweise gemeinsam mit den Ländern für eine flächendeckende Ausstattung mit modernster Technik einsetzen, vom Gesundheits- bis zum Bürgeramt. So steht es im Entwurf des Wahlprogramms. Geprägt ist er von der Klima- und Corona-Krise. Beides führe vor Augen, mit welch großen Herausforderungen Regierung und Verwaltung heute umgehen müssten, wie es heißt. Nach dem guten Abschneiden bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am vergangenen Wochenende sehen sich die Grünen auch im Bund gestärkt. Parteichef Habeck sprach von einem Superstart ins Superwahljahr. In der Wählergunst stehen sie seit Monaten gut da. Im aktuellen Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin liegen die Grünen bei 20%. Der Entwurf des Wahlprogramms soll auf einem Parteitag im Juni beschlossen werden. Die beiden Vorsitzenden wollen zudem nach Ostern ihre Entscheidung bekannt geben, wer von ihnen die Kanzlerkandidatur übernehmen soll, Baerbock oder Habeck.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.